Doc Talk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind bei Doc Talk. Allgemeinmedizin im Gespräch. Heute die Folge zum Thema die Arztpraxis als lernende Organisation. Welche Praxisstrukturen sind nötig und warum? Und mein Gesprächspartner heute ist Dr. Thorsten Schütte, Facharzt für Innere Medizin, Kenner der Systemtheorie und Lehrtherapeut für neurolinguistisches Programmieren und Leiter einer großen Gemeinschaftspraxis im Süden von Deutschland. Wir kennen uns seit dem Studium in Freiburg. Thorsten, ich freue mich sehr, dass du mich unterstützt und das Lernen voneinander mit nach vorne bringen willst.
Liebe Iris, ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen über unsere Erfahrungen in 30 Jahren Praxistätigkeit und hoffe, dass dafür die Zuhörer etwas abfällt.
Magst du einmal deine Praxis, in der du diese langen Jahre gearbeitet hast, vorstellen?
Ja, gerne. Also wir haben 30 Jahre diese Praxis gemeinsam geführt und wir sind 7 Ärzte, Allgemeinmediziner und Internisten, jeweils mit Zusatzbezeichnungen noch wie Homöopathie, Allergologie, Kardiologie, Pulmonologie, also alle Ärzte haben eine zweite Zusatzbezeichnung zum Allgemeinmediziner dazu und wir arbeiten zusammen mit 13 medizinischen Fachangestellten. Unsere Erfahrung bezieht sich hauptsächlich darauf, dass wir uns mit dem Thema lernende Organisation beschäftigt haben, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass Hektik und Stress und ständige Störungen beim Arzt-Patienten-Verhältnis dazu führt, dass das Vertrauensverhältnis nicht so gut ist, wie es sein kann. Und deshalb, wie gesagt, haben wir uns mit diesem Modell beschäftigt.
Ja, das wird uns ja heute in dieser Folge beschäftigen. Denn wenn der Patient wirklich im Mittelpunkt stehen soll und wenn wir meinen, dass die Beziehung zwischen Patient und Arzt heilsam und wichtig ist, dann benötigen wir auch Strukturen, die das ermöglichen. Ein Aspekt, der für mich weit im Vordergrund steht, ist, dass auch die Patienten die Möglichkeit haben müssen, ihren persönlichen Arzt zu wählen und auf lange Zeit zu behalten. Und das ist ja etwas, was in großen Praxen zunehmend schwierig wird, wegen Teilzeit, weil die Work-Life-Balance eine große Rolle spielt, Schichtdienste auch hier einen Einzug gefunden haben. Wie habt ihr das in eurer großen Praxis geregelt, dass dieser persönliche Bezug erhalten blieb?
Also wir haben es so geregelt, dass wir eine Bestellpraxis eingeführt haben. Ohne Bestellpraxis geht das gar nicht zu organisieren, nach unserer Meinung. Und jedem Patienten wurde zugesichert, dass er sich den Arzt seiner Wahl aussuchen kann und zudem auch in der Regel einfach kommt und eingeteilt wird, wenn er einen Sprechstundentermin haben will. Und das war eigentlich immer, fast immer zu gewährleisten. Allerdings in Notfällen ist es natürlich so gewesen, dass der Patient die Notfallsprechstunde aussuchen musste, die jeder Arzt auch einmal am Tag eine Stunde lang durchgeführt hat, sodass er die zweite Möglichkeit hatte, an seinen persönlichen Arzt zu kommen. Und wenn das nicht möglich war, dann war uns wichtiger, dass der Notfall oder der Patient behandelt werden konnte. Und dann musste er sich damit zufrieden geben, dass wir einen anderen Arzt für ihn ausgesucht haben, der gerade Dienst hatte. Aber das ist in der Regel ist das gut angenommen worden, ja.
Wir wollen ja auf die Praxisstrukturen blicken, die ermöglichen, dass der Patient im Mittelpunkt steht. Und das Arbeitsklima einer Praxis hängt auch von der Zufriedenheit der Patienten ab und die Qualität der Versorgung der Patienten auch von dem Arbeitsklima. Ihr seid, um das zu gewährleisten, auf das Modell der lernenden Organisation gekommen. Am Anfang eurer Gemeinschaftspraxis, was hat euch denn da bewogen, so ein Modell zu suchen und nach Lösungen zu forschen, wie die Praxisabläufe besser organisiert werden können?
Also es war einfach so, dass wenn man keine große Organisationsanstrengung macht, sondern die Sache laufen lässt, dass es schnell dazu kommt, dass in einer Praxis Stress und Hektik herrschen. Wir haben das den Sägezahneffekt genannt. Also man beginnt eine Tätigkeit und wird dann unterbrochen dadurch, dass ein Telefongespräch zum Beispiel hereingestellt wird. Und ständig gibt es irgendwelche Anlässe zu Störungen und gegenseitigen Unterbrechungen. Und wir wollten das auf jeden Fall verhindern und haben uns deshalb Modelle gesucht, wie das anders möglich zu machen ist. Und sind da auf das Modell der lernenden Organisation von Peter Senge gekommen. Und das besteht aus 6 Teilen, die ineinander greifen müssen. Ich sage sie vielleicht mal ganz kurz, wenn du nichts dagegen hast, Iris.
Ja, das wäre super.
Das erste ist, dass man über eine gewisse Zielklarheit verfügen muss, die man gemeinsam im Team erarbeiten sollte. Das zweite ist, es sollte eine klare Kompetenzverteilung geben zwischen den verschiedenen Tätigkeiten in der Praxis. Das dritte ist, es sollte eine Kooperationsabsprache herrschen. Wie wird was gemanagt zusammen? Und das vierte ist, wie ist das Informationsmanagement in der Praxis? Wie kann man das gestalten? Und das fünfte ist die Feedback-Kultur, also wie kann ich zurückmelden, was passiert ist oder was nicht passiert ist? Und das letzte ist eine gewisse Entscheidungskultur, also jeder muss wissen, wann, wie, was entschieden wird und daran beteiligt sein, sonst ist die Identifikation mit der Praxis nicht sehr groß.
Ja, danke erstmal für die grobe Darstellung dieses Modells. Wir werden auf die einzelnen Elemente im Folgenden genau eingehen. Und ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben eine Vorstellung davon, von dem Zeitdruck in der Praxis, der Albtraum des übervollen Wartezimmers, die Reibereien unter medizinischen Fachangestellten, die Überstunden, die anfallen. Was waren denn aus deiner Sicht die Zeitfresser?
Die Zeitfresser waren eigentlich die nicht geordneten Absprachen zwischen den einzelnen Arbeitenden in der Praxis. Wir sind von dem Modell ausgegangen, dass der Kern der Arzt-Patient-Beziehung darin besteht, dass sich Arzt und Patient ungestört unterhalten können über die Probleme, die anliegen. Und dass alle anderen Tätigkeiten, die bürokratische Art zum Beispiel sind, wie Arbeitsunfähigkeit ausstellen oder Wunden verbinden, dass derartige Sachen durch medizinische Fachangestellte ausgeübt werden sollten, sodass der Kern der Arbeitszeit des Arztes besonders wertvoll geschätzt wird und einfach, selbst wenn er nur 5 Minuten dauerte, dass dieser Kern unbeschadet von Unterbrechungen war. Und das ist uns eigentlich mit der Einteilung von Kompetenzen, die Arzthelferinnen haben und die sie ausüben können in eigener Verantwortung, ist uns eigentlich gelungen, das herzustellen, sodass wir Ärzte wirklich uns auf den Kern unserer Tätigkeit besinnen konnten.
Ja, etwas Ähnliches wird ja auch für die medizinischen Fachangestellten gelten, wo auch Unterbrechungen zu schweren Zeitverlusten und Unzufriedenheit führen könnte. Gehen wir jetzt mal genauer auf dieses Modell ein. Es gilt ja nicht nur für Arztpraxen oder ist nicht für solche entwickelt worden, sondern ihr habt das für eure Praxis konkretisiert. Habt ihr den Erfolg auch kontrolliert der Einführung oder des Arbeitens mit diesem Modell? Also haben sich die Dinge übervolles Wartezimmer, Stress reduziert?
Ja, und zwar sehr deutlich. Also wenn man sich der Sache mal annimmt, bewusst annimmt, kann man das sehr wohl erreichen mit diesem Lernen, mit dieser lernenden Organisation. Und ein Teil unserer Ergebnisse konnten wir immer wieder überprüfen, dadurch, dass wir Umfragen gemacht haben in der Praxis bei den Patienten, wie sie zufrieden sind. Und diese Zufriedenheit, die steigerte sich einfach von Umfrage zu Umfrage, weil wir ständig an der Schraube gedreht haben, wie können wir die Zufriedenheit der Patienten noch erhöhen. Wir haben uns dazu viel Hilfe geholt von Kollegen, die viel Erfahrung gehabt haben, zum Beispiel Ein Kollege, an den kann ich mich erinnern, im Schwarzwald, der hatte eine Praxis, die mit 4 Wartezimmerstühlen ausgestattet war. Und der hatte trotzdem 200 Patienten pro Tag durchgeschleust. Und trotzdem waren alle zufrieden. Und wir haben uns dieses Modell vorgenommen. Ich habe ihn angerufen, habe gebeten, ob ich ihn beobachten kann, wie er das macht. Dann habe ich das angeschaut, habe dort hospitiert und habe diese Finessen, die er sich entwickelt hatte, übernommen mit seiner Erlaubnis. Und jedes Mal wurde quasi die Zufriedenheit der Patienten bei uns besser. Und jetzt ist es immer noch so, dass meine Frau, wenn sie aus der Praxis kommt, wo sie selbst hingeht, dass sie sagt, euer Wartezimmer ist völlig leer. Ich habe Angst, dass es nicht gut geht mit eurer Praxis. Und wir können sagen, nee, das ist so gut organisiert, dass da niemand sitzt. Ja.
Welches war denn die wichtigste Finesse, um mit 4 Wartezimmerstühlen auszukommen?
Die klare Kompetenzverteilung. Also der Patient wird nach einem gewissen Ablaufschema ja in jeder Praxis behandelt. Also in der Regel meldet er sich per Telefon an. Dann kommt er an den Empfang. Dann kommt er zu einer Sprechzimmerassistentin, die alles vorbereitet. Zum Beispiel, wenn man Wunden nähen will, das Wundmaterial wird vorbereitet mit Scheren und so weiter. Und dann kommt der Arzt und macht seine Tätigkeit. Das ist manchmal nur 2 Minuten, die ungestört erfolgen müssen. Und dann kann der Verbandswechsel erfolgen durch die Arzthelferin. Also vieles von dem, was der Arzt sonst macht, im Nebenbei wird delegiert und verantwortlich übernommen von der Arzthelferin. Und auf die Art und Weise kommt es zu einer Effizienzsteigerung, die für alle Beteiligten sehr angenehm ist.
Wir werden auf die Kompetenzverteilung ja nochmal eingehen. Dieses Modell heißt ja lernende Organisation. Also es versucht zu berücksichtigen, dass ein Prozess der Umwandlung, der Transformation stattfinden muss und dass Menschen dazu lernen müssen, um flexibel zu antworten. Und das soll das Modell ermöglichen. Das erste Element in diesem Modell der lernenden Organisation, hast du gesagt, ist die Zieldefinition. Was ist denn der Sinn davon?
Also man muss eine genaue Vorstellung davon haben, wozu die Praxis in der Lage sein sollte und was sie dem Patienten anbieten sollte. Um das an unserem Beispiel zu sagen, wir haben definiert, wir wollen eine allgemeinmedizinische Praxis und internistische Praxis sein mit Zusatz Naturheilverfahren und einem großen Gewicht für die Prävention. Wenn das einmal feststeht, dann kann sich danach die Arbeit sehr viel besser organisieren. Wir haben das gemeinsam mit den medizinischen Fachangestellten auf Praxisseminaren entwickelt, sodass jeder dahinter stehen konnte. Und da ist der entscheidende Punkt eben, dass wenn das gemeinsam entwickelt wird, diese Idee, dass so eine intrinsische Motivation vorliegt. Das heißt, jeder tritt für sich selbst dafür ein, dass es so gemacht wird, wie es in dieser Definition verlangt wird. Und das erleichtert die Arbeit enorm.
Waren denn die medizinischen Fachangestellten nicht auch mal anderer Meinung oder gab es da nicht Unterschiede in der Zielsetzung?
Natürlich, das gab unterschiedliche Meinungen dazu, was man alles machen sollte oder was man nicht machen sollte. Aber das hat ja gerade dazu beigetragen, dass eine Homogenisierung quasi dieser Meinung stattgefunden hat nach dieser Diskussion. Wie gesagt, wir haben uns dazu ganze Wochenenden Zeit genommen. Im ersten Jahr haben wir 4-mal Wochenenden mit jeweils 3 Tagen gemacht, um auf diese Definition allein zu kommen, sodass jeder zufrieden war und keinen Einwand mehr hatte. Wir konnten also die anderen Meinungen integrieren oder wir konnten sagen, die wollen wir wirklich nicht verwirklichen in der Praxis. Und damit ist es gelungen, jeden dahinter zu bringen, hinter diese Ziele sich zu stellen.
Das, Thorsten, klingt ja sehr aufwendig. 4 Wochenenden gemeinsam verbringen, um Ziele zu definieren und gemeinsame Motivation zu schaffen. Ist es nicht vielleicht zu aufwendig oder auch zu teuer, wenn jetzt junge Kollegen anfangen wollen, diese Dinge in ihrer Praxis umzusetzen?
Ich würde umgekehrt sagen, wenn man es nicht macht, bezahlt man drauf. Wenn man investiert, und das muss man natürlich in jede Änderung investieren erstmal, führt es dazu, dass die Selbstständigkeit des Einzelnen erhöht wird. Also ein bisschen schlichter gesagt, jede einzelne MFA und jeder einzelne Arzt hat ja sein eigenes Königreich quasi errichtet mit diesen Vorstellungen, die er da von der Praxis hat. Und wenn einer König ist in seinem Feld und wo ihn niemand reinreden kann und er selbstständig und verantwortlich handeln kann, steigert das enorm die Arbeitszufriedenheit und damit die Arbeitsergebnisse und damit wiederum das Zufriedenheitsgefühl der Patienten. Und das wiederum führt zu erhöhten Umsätzen. Also wenn man das alles gegenrechnet, ist das eine gute Investition. Aber es ist eine Investition zugegebenermaßen. Aber ich kann von meiner Seite aus sagen, sie hat sich mehr als verdient gemacht.
Und die medizinischen Fachangestellten haben das auch so gesehen und sich, wie du beschreibst, ja, dass sie sich selbst wirksamer gefühlt haben hinterher und deshalb bereit waren, auch diese Zeit zu investieren?
So ist es, ja. Es gab auch nette Wettkämpfe, vielleicht kann ich von einem erzählen. Wir haben bei der Kompetenzverteilung haben wir festgelegt, dass für das Personal und für das Material jeweils eine Verantwortliche herrscht. Und ein Kollege von uns, der meinte, dass er das besser könnte als diese MFA. Und dann wurde einen Monat lang quasi eine Konkurrenz ausgetragen für die Materialbeschaffung. Und das Ergebnis war, dass die MFA ein Drittel der Kosten verursacht hat, die der Arzt verursacht hat. Und daran kann man sehen, dass sich das letzten Endes wieder auszahlt alles. Und die Arbeitszufriedenheit ist riesig, ja.
Ah ja, also hat auch diese MFA Stolz sammeln können.
Ganz genau.
Ja, ja, da sind wir ja schon bei der Kompetenzverteilung. Ich finde, dass diese das Element Kompetenzverteilung auch berührt, dass es nicht nur um eine Patient-Arzt-Beziehung in der Hausarztpraxis geht, sondern auch um eine Team-Patient-Beziehung. Was war denn die Rolle der MFAs bei euch bei der Kompetenzverteilung?
Da kann man kurz drauf antworten. Alles, was eine MFA machen könnte, sollte sie machen. Und alles, was sie dem Arzt quasi abnehmen kann an Arbeit, sollte sie machen. Also je mehr Selbstständigkeit und je mehr Kompetenz bei der MFA gelandet ist, umso besser war die Arbeitszufriedenheit bei der MFA, weil sie mehr machen durfte und konnte und selbstverantwortlich handeln konnte. Und je größer war die Entlastung beim Arzt. Also das war eine gute Win-Win-Situation. Und die Kompetenzverteilung, die war natürlich so nach dem Ablauf der Praxis organisiert. Wie gesagt, Telefon ist die Aufnahme des Patienten, dann Empfang, dann Sprechzimmer und Labor, Untersuchungszimmer und die Verabschiedung quasi über den Empfang wieder. Und dann diese Zusatz-Sonderfunktionen, Material, Personal, EDV, DMPs und so weiter. Danach wurde die Kompetenz verteilt.
Das kann ja in jeder Praxis anders sein. Nicht jeder hat so eine große Praxis in der Verantwortung, wie das jetzt bei dir war. Aber das Prinzip wäre, klare Kompetenzen zu benennen und die auch voneinander abzugrenzen, damit jeder einen Wirkraum hat, in dem er eigenverantwortlich tätig sein kann. Kommen wir mal zu dem Thema Feedbackkultur. Du hast das ja auch benannt. Wenn Menschen in irgendeiner Organisationsform zusammenarbeiten, dann müssen sie auch emotional gefördert werden und dann müssen sie das Gefühl haben, ich bin wichtig und ich bin selber wirksam. Hast du ein Beispiel parat, wie diese Feedbackkultur bei euch gelaufen ist?
Ja, die Feedback-Kultur ist zum Beispiel so gelaufen, dass eine Patientin der Arzthelferin gegenüber gesagt hat, die Tabletten, die mir der Arzt verschrieben hat, die konnte ich nicht nehmen, weil ich kann keine Tabletten schlucken. Ich brauche das in Tropfenform. Die Arzthelferin hat das natürlich sofort registriert, dass das ein wichtiger Punkt ist zur Compliance bei der Patientin, zur Vertrauensbildung zwischen der Praxis und der Patientin und hat das notiert in der Patientendokumentation in der EDV und hat es mündlich weitergegeben, sowohl an den Arzt als auch an dem Empfang. Und daraufhin hat der Arzt die Mittel umgeschrieben von Tabletten auf flüssige Darreichungsformen. Und als die Patientin dann am Empfang das Rezept mit allen ihren Medikamenten bekam und die waren alle in flüssiger Form, war sie höchst zufrieden. Und das Feedback quasi, was da gelaufen ist, ist genau richtig gewesen. Also sowohl an den verantwortlichen Arzt als auch an den Empfang, der die Rezepte selbst ausgestellt hat dann.
Also ich finde dein Beispiel jetzt wunderbar, weil wenn wir über Feedback reden, wir Ärztinnen und Ärzte, dann meinen wir häufig, wie wir unseren Angestellten eine Rückmeldung geben. Aber dein Beispiel beschreibt ja, wie die MFAs ihre Ideen und ihre Wahrnehmungen auch gegenüber den Ärztinnen und Ärzten weitergeben, also dass die wichtig sind.
Also wenn diese Kompetenzverteilung ernst genommen wird, dann ist es so, dass 9/10, würde ich mal sagen, der Zeit die MFA mit dem Patienten verbringt und nur 1/10 der Arzt. Und da fallen natürlich ganz viele, unter anderem auch sehr intime Kenntnisse an von dem Patienten, die ganz wichtig sind für den Gesamtprozess der Heilung. Und deshalb ist natürlich eigentlich der Hauptweg das Feedback der MFA zum Arzt in unserem Beispiel und nicht umgekehrt. Also die Hauptinformationsmenge, Feedback-Kultur kommt von der MFA.
Ja, wie sieht es denn mit den Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten aus? Auch die waren ja auch in eurer Praxis und ihr seid ja auch Weiterbildungspraxis. Wie habt ihr das da mit der Feedback-Kultur gemacht?
Das haben wir auf eine ganz einfache Art und Weise gemacht, ehrlich gesagt. Wir haben uns überlegt, dass wir selbst als wir Feedback bekommen haben von unseren Ausbildern, uns oft unwohl gefühlt haben, weil so ein Herrschaftsgefälle bestand zwischen oben und unten. Und wir haben gesagt, wir heben das dadurch auf, dass das Ganze nur in der Küche stattfinden darf bei uns. Und das bedeutet, dass die Weiterzubildenden mitgelaufen sind bei der Patientenbetreuung und dass, wenn Fragen auftauchten, wir uns zurückgezogen haben zu einem Kaffee und es dort gelöst haben, das Problem mit den Weiterzubildenden.
Also das möchte ich jetzt nicht als allgemeine Regel, aber wichtig sind die Rahmenbedingungen, die du herausstellst, dass es möglichst locker ist und dass man daran arbeiten muss, dass man ein Feedback beginnt damit, dass man den anderen wertschätzt und er sich nicht hierarchisch über den Mund gefahren fühlt.
Sehr richtig.
Wir haben jetzt über das Feedback so nebenbei gesprochen. Welche Bedeutung, sagst du, würden Mitarbeiterkonferenzen haben oder Teambesprechungen oder Teamtage?
Also ich glaube, dass da das Gleiche gilt wie bei den Weiterzubildenden, dass oft ein Gefälle besteht bei den Teambesprechungen vom Arzt oder MFA. Das ist meine Beobachtung gewesen. Und dann traut sich niemand so recht rauszukommen mit den Wahrheiten, die man eigentlich dem Arzt sagen müsste, wie er die Praxis organisieren sollte. Deshalb finde ich ehrlich gesagt die Teambesprechungen wichtig, aber oft überbewertet. Und wir haben versucht, auch da das Kaffeemodell in Gang zu setzen und das eher in so einer informellen Form zu machen. Dabei kam viel mehr raus. Die Wahrheiten, die man so im kleinen Kreis sagt, von einer Person zur anderen Person, sind leichter zu sagen als curam publico vor der ganzen Mannschaft. Ich meine, wir hatten 13 MFAs und 7 Ärzte. Kann man sich vorstellen, dass da nicht jeder in der Lage ist, über sein Feedback zu sprechen, weil er sich eingeschüchtert fühlt.
Also, wie ich dich verstanden habe, nicht nur das institutionalisierte Feedback, sondern auch das Feedback so zwischendurch.
Ja, das ist ganz wichtig. Also das Kaffee-zwischendurch Feedback ist ganz wichtig. Meines Erachtens wichtiger als die großen Teamsitzungen. Und wir hatten natürlich noch eine wichtige Feedback-Quelle. Das muss man vielleicht da erwähnen, nämlich die Informationsverarbeitung in der Praxis lief ziemlich viel schriftlich über eine Blackbox in der EDV. Also dort wurde ein Tagebuch geführt, wie die Organisation der Praxis gerade läuft. Also wenn zum Beispiel EKG-Papier ausgefallen war, dann wurde das dort notiert und die Verantwortliche für Material konnte darauf reagieren, indem sie sofort, nachdem sie es gesehen hat, das Material bestellt hat. Und darum hatten wir so ein Diary, nennen wir das, so ein Tagebuch für die Praxis, also so ein Logbuch für die Praxis, wie bei einem, wie auf einem Schiff quasi.
Das ist ja interessant mit dieser Infobox, Thorsten. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, die Infobox ist quasi ein Intranet, wenn man so will, für die Praxis, wo alle Dinge, die von denen man annehmen muss, dass sie die anderen angeht, notiert werden. Also zum Beispiel, wenn sich die Bestimmungen ändern für die Zweitimpfung bei Corona, dass man von AstraZeneca auf BioNTech umswitchen kann, dann erfordert es ja eine sofortige Reaktion des Praxispersonals, wie es gehandhabt werden soll. Und da kann man zum Beispiel als Arzt oder als MFA beschreiben, wie das die Praxis machen soll. Und relativ schnell quasi einen Konsens herstellen. Innerhalb von einer halben Stunde kann man Sachen umstellen, die sonst sehr viel länger bräuchten, wenn man dazu eine Teamsitzung zum Beispiel anberaumen würde. Und deshalb ist uns dieses Diary oder die Infobox also sehr wertvoll gewesen.
Ich kann das auch nur sagen, das klingt super gut für mich. Denn wie oft habe ich auch in meiner Praxis gehört, das hat mir keiner gesagt, dass es so ist. Und
genau.
Man könnte, wenn das alle benutzen und alle da reinschauen, viel Missverständnis und viel Reibereien ersparen.
Richtig.
An anderer Stelle hast du mir mal gesagt, dass so eine Infobox und wie oft sie benutzt wird, auch so etwas ist wie eine Fieberkurve der Praxisatmosphäre. Kannst du das noch mal genauer erläutern?
Ja, das kann natürlich einfach so vonstatten gehen, dass sich quasi kleine Missverständnisse zwischen den MFAs oder zwischen den MFAs und den Ärzten herausstellen. Und diese Missverständnisse schaukeln sich so im Laufe eines Tages dann auf, was man an den Notizen sieht. Da wird dann gegenseitige Beschuldigungen, der hat das nicht gemacht und die sollten das tun und so weiter und so fort, da reingeschrieben und da merkt man, dass etwas hochkocht und dann hat man die Möglichkeit, wenn man diese Fieberkurve liest, dass man den Puls fühlt und versucht, einen Ausgleich wiederherzustellen oder eine Lösung herbeizuführen.
Oder das zum Thema der nächsten Mitarbeiterkonferenz macht.
Oder das zu machen, ja.
Ja, wenden wir uns dem Punkt Kooperation zu, also Kooperationskultur im Rahmen dieses Modells. Kooperation ist ja entscheidend, wenn man komplexe Anforderungen bewältigen will. Was meinst du, wie habt ihr Kooperationskultur verstanden?
Also prinzipiell ist ja so, dass in der Praxis jeder mit jedem kooperieren muss. Das kann immer und wird auch immer so sein, dass einmal A mit B und einmal C mit B kooperiert. Und da muss festgelegt sein, wie das vonstatten gehen soll, nämlich auf eine freundschaftliche Art und Weise sollte man sich gegenseitig informieren über die Dinge, die der andere braucht. Also um am Beispiel mit der Impfung vielleicht weiterzumachen, falls das Impfmaterial ausgeht, dann gehört das in so eine Infobox rein und der Verantwortlichen möglichst gesagt werden, woran es hapert und was man braucht. Und auf die Art und Weise ist an den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Kompetenzen ist notwendig, dass man freundlich und willig zuarbeitet, sodass der andere seine Arbeit genauso gut machen kann wie man selbst.
Stehen nicht Eitelkeiten, Kooperationen im Weg? Jeder Mensch überschätzt ja eigentlich immer den eigenen Anteil an Arbeit, Leistung und Wirksamkeit, den er selber erbringt.
Also das kann schon passieren, aber davor ist ja keiner gefeit. Das Gute ist, wenn es in dieser Infobox erscheint, dass es von allen Seiten gesehen werden kann und wenn sich dann so ein kleines Königreich herausbildet, dass das schon wieder zurechtgestupst werden kann.
Also die Infobox ist auch ein wesentliches Element der Kooperationskultur, also dieses Wunsches zu kooperieren miteinander und das Leben sich leichter zu machen.
Genau so ist es, ja. Sehr gut.
Ja, vielleicht jetzt zum letzten Aspekt des Modells der lernenden Organisation, Entscheidungskultur. Wer entscheidet was? Warum ist das überhaupt wichtig und welche Regel habt ihr in eurer Praxis dazu entwickelt?
Die Entscheidungskultur ist sehr wesentlich dafür, dass man sich wohlfühlt. Wenn man sich ausgeschlossen fühlt von den Entscheidungen, dann trägt man sie meistens nicht mit. Also muss klar sein, dass bevor Entscheidungen gefällt werden, dass diejenigen, die damit zu tun haben, auch gehört werden. Das ist die eine Seite des Problems. Und die andere Seite des Problems ist, wo wird wann was verkündet, was geändert werden soll. Also die Voraussetzung war, dass man andere hört. Und die Voraussetzung dafür, dass die Entscheidung bekannt gegeben wird, ist damit gegeben. Und dann kann man das bekannt geben. Und das muss rezipiert werden können. Und jeder muss die Möglichkeit haben, zu hören und zu sehen, was entschieden worden ist. Und auch da gilt wieder, natürlich sind Teamsitzungen gut, aber die finden alle 4 Wochen meistens nur statt. Viel besser ist so eine Infobox, wo diese Entscheidungen aufgeschrieben werden und jeder kann sie sehen und kann auch seine Kritik daran sofort äußern, indem er seinen Kommentar dazu gibt. Und so befindet sich quasi die Entscheidung in einem ständigen Fluss und erhält aber gleichzeitig die Funktions- und die Arbeitsweise der Praxis aufrecht. Da haben wir gute Erfahrungen damit gemacht.
Habt ihr auch unter den Kolleginnen und Kollegen Regeln gehabt, bezogen auf die Entscheidungskultur, wer was in welchem Rahmen entscheiden darf?
Ja, das habe ich vielleicht bisher unerwähnt gelassen. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen, also du meinst die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen,
ja,
sind in der Kompetenzverteilung mit berücksichtigt gewesen. Also jeder hatte da seinen Spezialgebiet, was er zu beackern hatte, also analog zu den MFAs, die zum Beispiel für Personal und für Material zuständig waren, gab es einen Kollegen, der für Personal und Material zuständig war und der musste dementsprechend dann eigene Entscheidungen fällen, also zum Beispiel eine entsprechende Anzahl von Spritzen besorgen in der Grippesaison und musste dann auch dafür geradstehen, wenn er 500 zu viel oder zu wenig bestellt hatte. Aber so viel Verantwortung wurde ihm quasi zugestanden. Und in der Regel hat er natürlich, wenn er einmal falsch gelegen ist, die anderen gefragt, was sie wohl verimpfen werden in so einer Grippesaison. Und auf die Art und Weise hat er Feedback erhalten, seine Entscheidung zu verbessern.
Ja, danke für dieses Beispiel. Du hast auch an anderer Stelle mal gesagt, dass dieses Modell dazu beiträgt, Hierarchien innerhalb der Praxis abzuflachen zwischen den verschiedenen Beteiligten, also innerhalb des Teams und damit auch beizutragen, dass ein gut funktionierendes Team entsteht. Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du uns so an deiner Arbeitserfahrung hast teilnehmen lassen. Und ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas mitnehmen für Ihren Arbeitsalltag. Unsere wichtige Botschaft wäre, das Arbeitsklima und die Qualität der Versorgung stehen in einem Zusammenhang und eine Veränderung und flexible Strukturen sind erforderlich, um sich an Komplexität der jeweiligen Anforderungen anpassen zu können. Thorsten, hast du noch was auf dem Herzen, das du loswerden möchtest?
Ja, vielleicht eine ganze Kleinigkeit ist das nur. Und mein Kollege, der Dr. Koch-Weser, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sagte mir irgendwann einmal, hör mal in die Praxis rein. Und wir standen auf dem Flur der Praxis und man hörte wirklich nichts. Und er sagte, seit einer Stunde wird nicht mehr gelacht in der Praxis. Was ist los? Diese Verfeinerung quasi der Feedback-Kultur wäre natürlich eine schöne Bereicherung für die Patienten, wenn die dort Arbeitenden so genau auf sich gegenseitig aufpassen, dass es ihnen gut geht.
Also das ist doch ein wunderbares Schlusswort für uns alle. Hört in die Praxis hinein. ein wunderbares Bild.
Also wenn Sie genaueres zu dem Thema wissen wollen, schauen Sie in unser Buch Die Hausarztpraxis für morgen. Es lohnt sich.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.